Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Frage, wie Sprache sich wandelt, die lässt den Autor Matthias Heine nicht los. Er hat darüber geschrieben, wie der Erste Weltkrieg die deutsche Sprache für immer verändert hat, seit wann das Wort geil nicht mehr mit Sex zu tun hat. Und in seinem Buch Mit Affenzahn über die Eselsbrücke, da geht es um die Tiere in unserer Sprache. Jetzt nimmt sich der Historiker, Germanist und Kulturredakteur bei der Zeitung Die Welt die Schrift vor. Das ABC der Menschheit, eine Weltgeschichte des Alphabets, verspricht sein neuer Band. Hallo Herr Heine, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Sie liefern Unglaubliches auf nur 250 doch sehr kompakten Seiten. Da stellen Sie eine Geschichte sämtlicher Buchstabenschriften der Welt vor. Das ist enorm. Wir haken an der Stelle mal nach. Was unterscheidet eigentlich Buchstabenschriften von den anderen? Aus welchem Motiv sind die entstanden?
Also Buchstabenschriften bzw. Alphabete sind eine enorme ökonomische Vereinfachung gegenüber den Schriften, die es vorher gegeben hat, Bilderschriften, Silbenschriften. In Buchstabenschriften sind idealerweise jedem Laut einer Sprache ist dort ein Buchstabe zugeordnet. Und je nachdem, wie viele Laute diese Sprache hat, können Sie dann eine relativ begrenzte Menge von Zeichen lernen und mit denen dann jedes Wort dieser Sprache schreiben. Das war eine große Vereinfachung gegenüber den Bilderschriften. Also die Ägypter zum Beispiel, die Hieroglyphen hatten, da gab es Tausende bei der Keilschrift in Mesopotamien. Das waren auch Tausende von Zeichen. Das konnten nur Spezialisten schreiben, die das wirklich relativ lange gelernt haben. Das kann man durchaus ohne allzu anachronistisch sein, mit Computerprogrammierern vergleichen. Und plötzlich, als diese Schrift dann, das Uralphabet, vor 4000 Jahren erfunden wurde, hatten sie nur noch 22 Zeichen, die sie lernen mussten. Und damit konnten sie wirklich alle Wörter der Sprache schreiben.
Ich war wirklich überrascht, dass man dieses Uralphabet inzwischen wohl richtig gehend rekonstruieren kann. Vor 4000 Jahren, sagen Sie, ist das ungefähr entstanden. Vor allem Kalktonscherben geben ein Zeugnis ab. Ich habe gerade schon gesagt, das war sowas wie die Schmierzettel der Antike, habe ich bei Ihnen gelernt. Daher auch dieses Scherbengericht, das Wort, das sich in dieser Tradition lesen lässt. Wann schrieb man genau auf Scherben und zu welchen Anlässen?
Na, in der gesamten Antike war das eigentlich ein billiges Schreibmaterial. Papyrus war relativ teuer und wenn man irgendwie eine Scherbe hatte oder auch manchmal waren es sogar auch Muscheln, also irgendwas, worauf man kritzeln konnte, dann hat man das eben genutzt, weil, wie gesagt, Papyrus, das offizielle Schreibmaterial, war relativ teuer. Und es gab dann natürlich auch noch Ton, in dem man einritzen konnte, aber das war für andere Zwecke wieder auch nicht, für manche Zwecke auch nicht so geeignet. Etwa wenn man beim Scherbengericht das einsammeln wollte, dann konnte man keine Tontafeln gebrauchen. Oder Wachstafeln gab es auch. Das war alles dann nicht so gut geeignet. Das war einfach, ja, billiges Wegwerfmaterial und das machte, also in der gesamten Antike, also mindestens seitdem es überhaupt Schriften gibt, also oder seitdem sie sich ein bisschen weiter verbreitet haben, 1000 vor Christus bis dann irgendwann Papyrus und Papier allgemein verfügbar waren. Aber das hat ja bis ins Mittelalter gedauert.
Diese Tonscherben, habe ich gelernt, die nennt man Ostraka und da, bei dem Scherbengericht wurde zum Beispiel via Tonscherbe über die Verbannung von Mitbürgern abgestimmt und es gibt so einen ganz besonders sensationellen Fund. Und zwar war das 1995, da hat so ein Archäologenteam der Universität Cambridge in Theben Ostraka gefunden, die dann ein gebürtiger Deutscher entziffert hat. Was genau war an diesem Fund so spektakulär für die Forschung?
Ja, auf diesem Ostrakon standen zwei Alphabete in alphabetischer Ordnung. Es gab zunächst verschiedene, also die Weise, wie die Buchstaben sortiert waren, war natürlich am Anfang noch nicht so ganz festgelegt. Es gab verschiedene Schreibweisen. Es gab das sogenannte Halahama-Alphabet. Das ist also nach den Anfangsbuchstaben Halahama benannt. Und es gab eben das Abgat, also das ABCDAE, hören Sie da schon raus. ABCDE hören Sie da schon raus, nur dass das C früher ein G war. Deswegen heißt das Abgat. Und auf dieser Scherbe So geht die Theorie zumindest, also das ist relativ gesichert. Diese beiden zwei Wissenschaftler haben das vertreten und sind Übungsalphabete mit irgendwelchen Merkversen notiert, anhand derer man diese Reihenfolge der Buchstaben und die Buchstaben lernen konnte.
Wie das ist im Grunde eine Fibel.
Genau, genau. Und das ist natürlich ein ziemlich sensationeller Fund. Das ist zwar nicht das älteste Alphabet, aber es wäre dann, wenn es stimmt, wenn die Theorie stimmt und sie ist gut untermauert und belegt und es sind hochkompetente Leute, wäre das zumindest das älteste Beispiel auf dieses Abgatt-Alphabet für ein Alphabet in unserer heute noch bekannten Reihenfolge.
Wir kennen dieses biblische Alpha und Omega. Lässt sich eigentlich rekonstruieren, wieso dieses A an den Anfang kam und ob das irgendwas hieß im klassischen Sinne?
Ja, es hieß was, also das A ist die klassische, ist entstanden aus der ägyptischen Rinderhieroglyphe, die aussah wie ein Rindskopf. Die hat dann allerdings nicht, die hat man dann eigentlich genommen. Das Alphabet wurde, wie gesagt, vor 4000 Jahren erfunden von Semiten, die ägyptischen Hieroglyphen genommen haben oder einige ägyptische Hieroglyphen genommen haben und ihnen Lautwerte zugeordnet zu haben, um dann Wörter in ihrer Sprache zu schreiben. Und deswegen war das A, weil das ägyptische Wort, weil das semitische Wort, weil das zu dem semitischen Wort passte, hat man das A, semitischen Wort für Rind passte, hat man eben die Rinderhieroglyphe genommen. Jetzt habe ich ein bisschen gestammelt, weil es auch relativ komplex ist.
Das klingt sehr danach.
Aber das Interessante am A ist eben, dass es wirklich immer noch so aussieht, wie es vor 4000 Jahren ausgesehen hat. Wenn Sie das große A nehmen, das große gedruckte A, und heutzutage und auf den Kopf stellen, dann erkennen Sie immer noch ein Strichmännchengesicht eines Rindes. Sie sehen ein dreieckiges Gesicht mit zwei Hörnern. Das hat wiederum auch damit zu tun, dass unser großes A, also unsere Großbuchstaben, eine völlig andere Quelle haben als die Kleinbuchstaben. Die Großbuchstaben gehen zurück auf römische Majuskelschriften, also an der Trajansäule zum Beispiel. Das war die Staats- und pompöse Staatsschrift der Römer. Das haben die frühen Drucker dann aufgegriffen. Und diese Schrift ist eben relativ alt. Die ist noch relativ nah dran an der Urschrift. Deswegen erkennt man das bei den Großbuchstaben, die Verwandtschaft mit den alten, dem Uralphabet, auch eher als bei den Kleinbuchstaben, die erst im Mittelalter entstanden sind.
Was ich bei Ihnen auch gelernt habe, G ist der einzige Buchstabe, dessen Erfinder man kennt. Kann man das so sagen? Wer war das?
Ja, das war ein römischer Grammatiker, Spurius C. Rufa, wenn ich den Namen jetzt gerade richtig erinnere, der ungefähr 200 vor Christus, das ist eine Legende, wir können das nicht überprüfen, aber es ist im römischen Schrifttum überliefert, wird schon halbwegs einen wahren Kern haben, der diesen Buchstaben erfunden hat. Und das lag daran, dass das G, haben wir ja gelernt, gab es im Uralphabet. Dann ist es aber von den Etruskern, die haben das griechische Alphabet übernommen, die es wiederum von den Phöniziern übernommen hatten, die Semiten waren. Und die Etrusker hatten kein G in ihrer Sprache, kein G-Laut. Die hatten gar keinen Bedarf für einen Buchstaben, der das G ausdrückte oder bezeichnete. Und deswegen haben sie dem einen K-Laut zugeordnet. Die hatten ziemlich viel Bedarf für verschiedene K-Laute. Dann haben die Römer von den Etruskern dieses Alphabet übernommen. Und die Römer brauchten aber ein G. Und dann hat man am Anfang noch sowohl C, also diesen K-Laut, mit K und G mit dem unserem C geschrieben, und irgendwann war ihm das aber zu verwirrend, und dann hat dieser Grammatiker der Legende nach gesagt, ich mache jetzt einfach an das C noch so einen Querstrich dran und dann bezeichnet es das G. Und wer Latein hatte, weiß ja zum Beispiel, dass der Name Gaius abgekürzt immer noch mit C wird.
Ja,
und
ja,
das hat damit zu tun, dass er eben lange auch mit C geschrieben wurde.
Okay.
Das ist so ein Relikt.
Ja. Ja, das sind wirklich verschlungene Wege. Jetzt behandelt Ihr Buch aber eben auch so wirklich sehr, sehr interessante Nebenaspekte. Zum Beispiel die Frage, ob Jesus wohl schreiben konnte. Zu welchem Schluss kommen Sie da?
Ja, man kann es nicht beweisen, aber er konnte, wenn die Quellen nicht täuschen, unsere Quellen sind die Bibel, und die Bibel ist als Quelle natürlich immer so ein bisschen, wird gerne mal angezweifelt, dann konnte er zumindest lesen. Und er konnte dann, und wer lesen kann, kann ja in der Regel auch schreiben. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass ein jüdischer Rabbi um die Zeitenwende herum, zur Zeit, als Jesus geboren wurde, dass er schreiben konnte, weil er musste die Tora lesen konnte. Er musste die Tora studieren. Die überlieferten Sprüche von Jesus, die als authentisch gelten, beziehen sich häufig auf Tora-Stellen, sind Anspielungen auf Tora-Stellen, sind Auseinandersetzungen mit der Tora. Also konnte der Mann lesen und er konnte mit ziemlicher Sicherheit auch schreiben.
Man kann also doch wirklich zu dem Schluss kommen, alles in allem, dass das moderne Alphabet, wie wir das nutzen, eine riesengroße Mischung aus vielem ist, oder?
Ja, es ist eine Geschichte von kulturellem Transfer. Also zunächst zwischen den Ägyptern und den Semiten, dann von den Semiten nach Griechenland. Von Griechenland gibt es dann die verschiedenen Abzweigungen. Das lateinische Alphabet ist daraus entstanden, aber eben auch das kyrillische Alphabet und natürlich das griechische Alphabet, das bis heute noch benutzt wird. Es gibt aber auch einen Weg nach Osten, also die sämtliche Schriften, Buchstabenschriften Asiens, der ganze indische Schriftenkreis, Arabien, die arabische Schrift, die stammen auch alle von diesem Uralphabet ab. Das hat sich nur in andere Richtungen verzweigt. Die Quelle all dieser asiatischen Schriften ist das Aramäische, das sich in Asien durch das Perserreich relativ früh weit verbreitet hat und dann eine Unzahl von Tochterschriften entwickelt hat.
All diese verschlungenen Wege können Sie nachlesen, sehr, sehr unterhaltsam, in dem Band Das ABC der Menschheit von Matthias Heine, erschienen bei Hoffmann und Campe. 254 Seiten, kosten 18 €. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Bitte, war mir ein Vergnügen.